wie triffst du Entscheidungen?
Nicht anhand von der Abwägung von Vor- und Nachteilen. Ja, das hängt davon ab. Wenn es darum geht, die neue Waschmaschine auszusuchen, dann natürlich anhand von Fakten. Welche braucht mehr Wasser, welche braucht weniger Strom und so weiter. Aber ich glaube, jede Entscheidung fällt sich auf eine andere Weise. Es hängt auch davon ab, was im Spiel ist. Könntest du konkreter werden? Vielleicht kann ich konkreter die Frage beantworten.
Du findest eine neue Wohnung. Es ist eigentlich deine Traumwohnung. Aber die Wohnung hat kein Bad. Wie entscheidest du dich denn?
Kein Basker?
Kein Bad.
Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Vor- und Nachteile. Vor- und Nachteile. Du willst trotzdem, dass ich anhand von Vor- und Nachteilen... Schau, wenn es kein Bad gibt in der Wohnung, würde ich sehr staunen, dass man keines einbauen kann. Wenn es wirklich, wirklich meine Traumwohnung ist, dann baut man das Bad rein. Oder wenn nicht, dann muss man offen sein für neue Möglichkeiten. Ein Leben ohne Badzimmer. Gewiss möglich. Aber da muss man einfach darauf bereit sein. Das hängt davon ab, was einem wichtiger ist. Und ja, vielleicht ist es auch deshalb meine Traumwohnung, weil darin kein Bad ist. Und das kann ich heute nicht beurteilen, weil es gibt keine Traumwohnung. Mir ist der Ort, wo ich bin, nicht so wichtig wie die Leute, mit denen ich drinnen bin. Nein, ich schwör's dir, wirklich nie anhand von Vor- und Nachteilen. Natürlich gibt es Krisen und Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich bin ein rundum glücklicher Mensch. Schicksalsschläge, Tod, Tränen, Hürden, Schwierigkeiten inbegriffen. Das eine schließt das andere nicht aus.
Du bist neu Vater geworden. Wie hat sich denn deine Rolle verändert? Auf was achtest du als Vater von einem Kind?
Meine Aufgabe ist es, das Kind zu beobachten und mich daran zu freuen und feststelle und das Kind zu respektieren und darauf aufmerksam zu sein, dass das Kind auch respektiert wird. Das ist aber ja, mein Leben hat sich, seitdem ich Vater bin, komplett verändert. Es ist gar nichts mehr wie vorher. Aber meine Frau und ich hatten nicht die Absicht, nach seiner Geburt dasselbe Leben zu führen wie vor seiner Geburt. Wir wussten, es stellt alles auf den Kopf, aber wir hatten nicht ermessen, dass es alles dermaßen auf den Kopf stellt. Und da haben wir auch nicht entschieden anhand von Vor- und Nachteilen. Moment, wenn wir jetzt ein Kind haben, haben wir als Vorteil, dass wir ein Kind haben und als Nachteil, dass wir nicht mehr frei sind. Denn wir fühlen uns nicht eingeengt in unserer Freiheit. Unsere Freiheit hat sich verändert.
Gut, als Vater muss ich da konkret auf dieses oder jenes achten. Hast du da Tipps?
Nee, weil es nicht so ist. Ich kann nur von Tatsachen berichten. Ich gehe ja keiner Theorie nach. Ich setze keine Methode um. Ich gehe immer vom Kind aus. Vom Kind, das er ist und vom Kind, das ich bin. Und wir sind ja sehr interaktiv. Und ich gehe immer von der Beobachtung aus. Und weißt du, es wird mir nie einfallen, jetzt etwas durchzusetzen, wovon ich denke, oh, jetzt ist das wichtig, weil ich so damit beschäftigt bin, ihn zu beobachten in seiner Entdeckung, in seiner pausenlosen Entdeckung der Welt. Wenn ihr ein kleines Kind betrachtet, werdet ihr merken, dass es ständig beschäftigt ist. Das Kind kommt mit eigentlich 90% Verbindungen im Gehirn, wovon am Ende nur 30% übrig bleiben. Also das ist voll damit beschäftigt, die Welt in sich hineinzusaugen. Ganz real. Und wenn du das beobachtest, bist du so damit beschäftigt, dass dir nie etwas einfällt. Beispiel praktisch, konkret. Als ich 5 war, nahm mich mein Papa mit zum Planetarium. Und nach der Vorstellung kamen wir 2 ganz erquickt heraus und waren beide begeistert. Er war von diesem Himmel begeistert, von dem er jetzt mehr erfahren hatte. Das hatte ihn so erfüllt, er war auch gekommen, um das zu erfahren. Er fand aber nicht schade oder unrentabel, das teure Geld für den Eintritt bezahlt zu haben, um dass ich während der ganzen Zeit der Vorstellung gar keinen Blick auf diese Kuppel geworfen habe, sondern nur auf die Maschine in der Mitte des Raumes. Ich habe 1,5 Stunden lang diese Maschine optisch auseinandergenommen. Ich habe beobachtet, wie sie sich dreht, der Arm, der sich so dreht, die beiden Köpfe, die Linsen, die Lichter. Habt ihr schon bemerkt, dass in einem Planetarium die Sterne nicht nur auf der Kuppel, sondern einem ab und zu auf die Füße vorbeigehen? Ich habe das alles 1,5 Stunden lang auseinandergenommen. Warum? Weil mich Technik schon als Kind schon begeistert hat. Und ich wusste am Ende der Vorstellung über den Himmel gar nichts. Aber über ein Planetarium funktioniert ganz viel. Und das war für mich eine große Erfüllung. Ist dieses Beispiel für dich eine Illustration davon, wie erwartungslos man einem Kind gegenüberstehen kann? Ja?
Aber hast du gut in der Schweiz leben mit unserem Schulsystem?
Also nicht überall, und in Frankreich gibt es keine Schulpflicht und wir leben in Frankreich. Die Dinge haben sich, seitdem ich nicht mehr Kind bin, entwickelt, und ich weiß gar nicht, was uns erwartet, wenn er 6-jährig wird und ins Alter kommt, wo man normalerweise in die Schule geht. Aber ich sag dir, wenn man uns diese Freiheit nicht gibt, nicht lässt, dann ziehen wir aus. Uns ist der Ort, wo wir sind, nicht wichtig. Uns ist diese Freiheit grundlegend wichtig, dass wir, das ist dann so diskriminierend, du kannst tun und lassen, was du willst, du kannst für dich und deine Familie frei entscheiden über alles, außer darüber, man nimmt dir diese Freiheit, für deine Kinder etwas zu entscheiden, das geht mir nicht in die Tüte, das lasse ich mir auf keinen Fall gefallen. Also ziehen wir aus, gehen irgendwo hin, wo es keine Schulpflicht gibt und wo man uns auch diese Freiheit lässt. Aber ich warte gern zuerst auf den Besuch der etwaigen, wenn es überhaupt welche gibt, Prüfer. Denn man kann manchen Eltern Angst machen, indem man sagt, wenn du dein Kind nicht in die Schule schickst, wird es nichts lernen, wird es keine sozialen Kontakte haben, keinen richtigen Job ausüben können und so weiter und so fort. Mir kann das keiner sagen. Also mal sehen. Ich bin gespannt drauf, aber bereit auszuziehen, irgendwohin zu flüchten, als Flüchtling. Deutsche in Deutschland, in einem der demokratischsten Länder der Welt, müssen, wenn sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, ausziehen. Ins Ausland flüchten, wie Flüchtlinge. Wisst ihr, wer die Schulbesuchpflicht in Deutschland eingeführt hat? Also es wurde eingeführt 1938. Mhm. Also ich appelliere ja nicht für die Abschaffung der Schule. Aber für die Abschaffung der Schulpflicht, sehr wohl. Aber Achtung, die Abschaffung der Schulpflicht genügt nicht. Es bedarf auch unentbehrlich der Information. Nämlich man muss allen Menschen sagen, dass es ohne Schule sehr gut geht. Dass es ganz viele Möglichkeiten gibt. Erst wenn die Leute das wissen, können sie sich entscheiden für ihre Kinder. Und dann kann jeder sich für die Schule oder für eine andere Form der Bildung entscheiden. Frei. Aber es bedarf der Information.
Gibt es auch eine falsche Begeisterung? Also ich meine jetzt Fernsehen, Computer, 40 Stunden irgendwie Computergame. Ich meine, das ist eine negative Begeisterung. Müssen da Eltern nicht Einfluss nehmen und urteilen, das ist jetzt eine gute Leidenschaft und das ist eine schlechte?
Das Ding ist, dass ein begeistertes Kind sich nicht in virtuellen Welten verliert, weil es mit der realen Welt sehr beschäftigt ist. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber, und ich nehme mich auch immer in Acht, also ich bin immer auf der Hut, mich nicht zu irren in meinen Entscheidungen. Ich kenne ein Kind, das nicht in die Schule ging und den ganzen Tag vor dem Fernseher gesessen ist. Und wir hätten ausgerufen, wie schlimm es ist. Und schau, nicht nur hat er den ganzen Tag ferngeguckt, er hat Soaps angesehen, das Schlimmste vom Schlimmsten, nicht wahr? Und man hätte da eigentlich eingreifen sollen, aber der Junge wollte Soapschreiber-Regie führen und Soap-Drehbuchautor werden. Er lernte dabei seinen Beruf ganz intensiv, mit Begeisterung. Hätte man ihn da unterbrochen, hätte er den Beruf, den er später übrigens jetzt ausübt, nicht lernen können. Also ich würde aufpassen, ich nehme mich immer in Acht, nicht Dinge, die ich nicht sehe, zu zertreten mit meiner Idee, dass das nicht gut ist. Aber mein Sohn hat eine Begeisterung für Opern. Er ist 2-jährig und seit mehr als 6 Monaten liebt er die Zauberflöte und Figaros Hochzeit. Und da wir ihn nicht mitnehmen können, weil wir uns das, die teure Oper einfach nicht leisten können und weil es auch das nicht gibt und weil kein Opa, also niemand das Kind annehmen würde, obwohl ich als Kind schon mit 2 Jahren ins Konzert gegangen bin, obwohl wir ihn oft ins Theater mitgenommen haben und so weiter, also schaut er sich DVDs an. Und er fragt jetzt ganz entschieden, also er kann noch nicht sprechen, aber er zeigt Bildschirm und packt dich bei der Hand so und sagt, jetzt, da, DVD. Und wenn wir dann die Zauberflöte einlegen, dann macht, und er wollte die Figaros Hochzeit hören, dann macht er dann schmeißen wir die eine DVD weg und machen sie rein. Ich war am letzten Dienstag noch mit Gerald Hüther zusammen, habe ihn gefragt, ist er jetzt dabei, sein Gehirn zu zerstören oder nicht? Denn das ist ja ein Bildschirm, das ist ja Fernsehen. Dann sagt er, das ist ja was ganz anderes, es ist kein Krimi. Und er schaut sich das nicht an, weil er sonst nichts zu tun hat und alleine ist im Leben. Er schaut sich das an, weil es ihn begeistert und weil er dabei ganz vieles lernt. Zum Beispiel die Selbstdisziplin. Schaue ich 10 Minuten still, dann kann ich morgen 11 Minuten still sitzen, dann kann ich es länger genießen. Das erfährt das Kind dabei. Und wir sind da. Wir sind in der Nähe. Und wenn er, wenn Figaro Ding Ding macht, macht er ganz leicht im Voraus schon Ding Ding und lacht dabei und dreht sich um, um zu sehen, ob wir bemerkt haben, dass Figaro Ding Ding und Susanna Dong Dong macht. Gut. Das ist Shared Intentions. Er ist nicht allein gelassen. Also siehst du, es gibt so viele Nuancen von den Dingen, die wir für schlecht oder gut halten. Also ich war sehr beruhigt, dass er mir das gesagt hat. Er schaute mich an und schien zu denken, du, es gibt Leute, die haben so Probleme, du solltest dir da keinen Kopf machen. Das bedeutet nicht, dass das gut ist und dass das andere schlecht ist. Das bedeutet, man muss sehr nuanciert sein und immer sehr individuell schauen, wie die Lage ist. Aber um deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, gewiss gibt es ganz viele Familien, ganz viele Kinder, ganz viele Umgebungen, ganz viele Situationen, in denen eine Kindheit, wie ich sie hatte, unmöglich oder gar ungünstig wäre. Wie gut, dass es die Schule gibt. Aber mich interessiert die Liste von allen Lagen, Familien, Kindern, bei denen das nicht möglich wäre, eigentlich nicht so wie die andere Liste aller Familien, Lagen, Eltern, Kindern, bei denen das möglich wäre, wenn sie überhaupt wüssten, dass sie darüber eigene Gedanken verlieren können. Und gerade bei denen, die die Möglichkeit haben, aber nicht wissen, dass sie sie nutzen könnten, könnte es anfangen. Und dort würden neue Paradigmen entstehen. Paradigmen, bei denen was Neues entstehen kann, die auch für die anderen sehr wichtig wären. Und noch etwas. Meine Geschichte, ich wiederhole, es ist kein persönlicher Verdienst, weil ich immer die Befürchtung habe, dass das alles so eitel klingt. Meine Geschichte, wenn du sie Menschen erzählen kannst, die unter ungünstigen, sogenannten ungünstigen Bedingungen aufgewachsen sind, wenn du ihnen sagen kannst, hey du, das stimmt nicht, dass man es ohne Zeugnisse zu nichts bringt, dann nimmst du von der Angst, vom Druck, vom ganzen Druck, nimmst du einen großen Teil weg. Deshalb glaube ich, dass diese Geschichte einer glücklichen Kindheit auch uns hilft, solche zu begleiten, die diese Bedingungen nicht hatten, die ich hatte.
Was ist, wenn einem etwas, wo einem begeistert, plötzlich nicht mehr begeistert?
Ich weiß nicht, ob es diese Möglichkeit wirklich gibt. Also gerade Gerald Hüther erzählt die Geschichte davon, also das Gehirn bleibt plastisch und lernfähig bis 20 Minuten vor dem Tod. Das ist der einzige Organ, der immer größer werden kann, ohne größer werden zu müssen. Ein 80-jähriger Mann, der sich in eine junge 75-jährige Chinesin verliebt, lernt Chinesisch in ein paar Monaten. Garantiert. Aber vielleicht gibt es Dinge, die man körperlich nicht mehr erreichen kann. bin nicht einmal sicher, dass das wirklich so ist. Aber das trifft manchmal auch. Manche wollen gerne wieder bei einem Marathon springen und können es nicht, weil sie eine künstliche Hüfte kriegen müssen. Solche Begrenzungen gibt es immer wieder. Aber das Leben ist voller Hürden und Schwierigkeiten. Niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Aber manchmal hat man die Begeisterung für etwas, das man gar nicht ausüben kann. Ich bin ein begeisterter Flugzeugliebhaber, kann aber selbst nicht fliegen, will es eigentlich gar nicht. Also für mich ist das kein wirkliches Problem, was du beschreibst. Oder sehe ich da was nicht?
Nein, das ist ein Problem.
Dann ist das vielleicht nicht die richtige Begeisterung. Vielleicht taucht irgendwann irgendeine Begeisterung, die dann so neu ist und so neuer Wind, dass...
Liebt das Tango tanzen, macht das gerne, aber sie hat ein Knie, das das einfach nicht mehr zulässt. Was macht sie denn? Wo sich nicht mehr traut, um den Tango tanzen. Was macht sie mit der Begeisterung?
Du wirst bemerkt haben, ich kann eigentlich keine allgemeinen Fragen beantworten. Ich kann nur erzählen, wie es bei mir gegangen ist. Ich habe keine Theorien, keine Ideen, die ich verwirklichen möchte, keine Methode, die ich anpreisen möchte oder von der ich sagen kann, sie ist besser als die Schule oder besser als irgendetwas. Ich weiß nicht, was im Fall deiner Mutter sein kann. Ich habe das Gefühl, vielleicht traut sie sich trotzdem und dann kann sie etwas entwickeln, was neu ist, was noch niemand gemacht hat. Das Problem sind vielleicht immer wieder die Maßstäbe, woran man sich misst. Also ich möchte tanzen wie die Weltmeisterin, ist vielleicht für deine Mama nicht möglich. Aber ich möchte tanzen auf eine Weise, die mich begnügt, die mich erfüllt. Das ist wohl möglich. Oder ich werde zu einer totalen Spezialistin und schreibe übers Tanzen und erlebe dabei diese Dinge. Keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten. Gerade was das Tanzen betrifft. Der Erfinder des modernen, also des Deep Dance, war ein Freund meines Vaters. Der ist mit 23 Jahren, er machte die größten Weitsprünge, die es gibt. Der ist eines Tages in New York bei einem Auftritt, hat eben von einer Seite bis zur anderen Seite der Bühne den Sprung gemacht und auf der anderen Seite hatte irgendein Idiot vergessen, die Matratzen abzulegen. Der ist gebrochen gewesen von der Ferse bis zu den Hüften, in Stücken. Den hat man einfach gegossen in Gips und so gelassen. Der konnte nicht mal wirklich gehen. Und der ist dem Herrn Pilates begegnet, bevor das zur Mode wurde. Und der Mann hat ihm gesagt, es wird schmerzen. Ich werde dir alle Knochen brechen, weil sie falsch zusammengewachsen sind. Aber am Ende wirst du wieder tanzen können. Und er hat gesagt, okay, mache ich. Und mit 60 Jahren war dieser Mann ein unglaublicher Tänzer, der eine ganze Tanzrichtung erfunden hatte. Eine Tanzrichtung um dieses Unglück herum. Das Problem ist, wenn du denkst, dass du Tango tanzen musst, wie die Tango-Weltmeisterin, und du kannst es wegen irgendeinem Knie nicht, dann bist du sehr unglücklich. Aber frei, etwas zu erfinden, das dich glücklich macht. Und an diese Möglichkeit glaube ich sehr. Und in meinem Leben hat es immer wieder Dinge gegeben, die ich nicht erreichen kann.
Ich bin beeindruckt von dem, was du uns erzählt hast. Nur wenn ich da in die Runde hineinschaue, dann sind wahrscheinlich die meisten halt gleich Leute, die normal in die Schule gegangen sind, die halt ja, einen gewohnten Ursprung haben, aus einer, ich sage jetzt mal Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Familie kommen. Ich bin aber beeindruckt von deinen Ansichten, von deiner Art zu leben. Wie können wir, die eben nicht so aufgewachsen sind wie du, etwas umsetzen von dem in unserem Leben?
Gerade jetzt wird es würzig, nicht wahr? Schau, ich weiß nicht, was jeder da mit dieser Geschichte machen kann oder möchte. Vielleicht möchte jemand gar nichts damit machen. Aber was sicher ist, und das ist der Grund, warum ich diese Geschichte immer wieder erzähle, warum ich solche Einladungen so gerne wahrnehme, warum ich diese Bücher geschrieben habe. Weil ab dem Moment, wo du von dieser Geschichte gehört hast, kannst du nicht mal so machen, als ob du nicht davon gehört hättest. Und das ist das Interessante. Um es darzustellen, der Wurm ist im Apfel. Das heißt, wenn jemand dir sagt, man bringt es ohne Schule zu gar nichts, wirst du nicht zustimmen können. Das ist der Anfang von was Neuem.